Hallo auf den Wellen des Tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. So wie jeden Samstag besuchen wir auch heute wieder unseren Kultursalon. In Karlsbad ging am Freitag das 47. Internationale Filmfestival zu Ende. Im Rahmen dieses Festivals erlebte ein weiterer tschechoslowakischer Filmklassiker seine digitale Weltpremiere. Um welchen Film es sich dabei handelt und zu welchem Zweck bedeutende Streifen der tschechischen Kinematografie nach und nach digitalisiert werden, das erfahren Sie in unserer kulturellen Sendereihe. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir zunächst mit einem erneuten Blick in die tschechische Geschichte. Vor kurzem wurde in Prag ein bedeutendes Jubiläum begangen. Albert Einsteins Aufenthalt an der Prager Deutschen Universität endete 1912, also vor genau 100 Jahren. Der berühmte Physiker wurde nämlich im März 1911 als Professor nach Prag berufen, verließ die Molderstadt aber ein Jahr später wieder. Zu Ehren dieses Jubiläums wurde eine große Konferenz veranstaltet und eine Ausstellung eröffnet. Marco Zimmermann erinnert an Einsteins Kapitel in der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Die Relativitätstheorie und die berühmte Formel E gleich m mal c Quadrat. Das haben alle schon einmal gehört. Auch wenn nicht alle wissen, was es bedeutet, weiß doch jeder, dass sich der Physiker Albert Einstein dies ausgedacht hat. Dass aber Einstein auch einmal in Prag gelebt hat, wissen nur wenige. Und Einstein war von der Stadt begeistert. In einem Brief an einen Freund schrieb er, Prag sei so wunderschön, so bezaubernd, dass es schon von daher einen Aufenthalt verdiene. Auch in der deutsch-jüdischen Gesellschaft der Stadt wurde er schnell heimisch. Der Historiker Thomas Hermann vom Institut der Zeitgeschichte der Akademie der Wissenschaften beschäftigt sich mit Wissenschaftsgeschichte.
Einstein war ein sehr geselliger, offener und in diesem Sinne auch extrovertierter Mensch. Er mochte, wie man weiß, Musik. Er suchte also Gesellschaft und die Diskussion. Er war ein leidenschaftlicher Debattierer und es gab in Prag mehrere Diskussionsgruppen, die er besuchte. Am bekanntesten sind seine Besuche im Haus U Jednorožce am Altstädter Ring bei Berta Fantova. Sie unterhielt einen literarischen und kulturellen Salon, in dem Philosophen, Literaten und Musiker verkehrten. Dorthin kamen auch Franz Kafka, Max Brod, Hugo Bergmann, Felix Welsch und andere. Sie lasen philosophische Schriften und Einstein nahm sehr lebhaft daran teil. Eine weitere Gruppe traf sich im Café Louvre. Das waren Schüler des Wiener Philosophen Franz Brentano.
Einstein kam nach Prag, weil er im März 1911 an der Deutschen Universität eine Stelle erhalten hatte. Professor Jiří Bičák ist Leiter des Instituts für Theoretische Physik an der Prager Karls-Universität. Sein Institut hat die Konferenz über Einstein organisiert.
Er wurde hier zum ersten Mal ordentlicher Professor. Er bekam eine Wohnung gestellt und hatte Bedienstete. Auf der anderen Seite hat er sich sehr über das schlechte Trinkwasser beschwert. Ich denke aber, was ihm hier wirklich sehr gefallen hat, waren die Institute und die Bibliotheken, die er zur Verfügung hatte.
Einstein war zwar aufgrund seiner Arbeiten bereits bekannt, eine nennenswerte universitäre Karriere hatte er aber noch nicht erreicht. Zur Jahrhundertwende hatte er die Hochschule abgeschlossen und erhielt ein Diplom als Fachlehrer für Mathematik und Physik. Seine anschließenden Bewerbungen bei verschiedenen Universitäten waren nicht erfolgreich. Zunächst arbeitete er als Hauslehrer, erst 1902 erhielt er eine feste Stelle als technischer Experte beim Schweizer Patentamt in Bern. 1905 hatte Einstein sein produktivstes Jahr. Aus dieser Zeit stammt auch seine Dissertation mit dem Titel »Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen«. Seinem Antrag auf Habilitation wurde aber erst 1908 stattgegeben. 1909 wurde er Dozent für theoretische Physik an der Züricher Universität und ging dann 1911 nach Prag. Bičák hat aber noch eine Erklärung, warum Einstein an die Moldau kam.
Ein wirklich wichtiger Grund, nach Prag zu kommen, war für Einstein, dass Ernst Mach hier tätig war. Mach hat ihn sehr beeinflusst. Er war ein deutschsprachiger österreichischer Physiker, der aus Chrlice bei Brünn stammte. Er hat in Prag eine sehr berühmte Denkrichtung begründet. Es war auch eine philosophische Denkrichtung, nicht nur eine naturwissenschaftliche. Mach hat auch tschechische Studenten ausgebildet und es ist bekannt, dass er mit ihnen Tschechisch sprach.
Ernst Mach war Mathematiker und Physiker. Er kam 1867 als Professor für Physik an die Prager Karl-Ferdinand-Universität. Zweimal war er sogar Rektor, 1879 und 80 und 1883-84. In diese Zeit fiel auch die Trennung der Universität in einen tschechischen und einen deutschen Zweig, eine Folge der immer stärker werdenden Spannungen zwischen Tschechen und Deutschen in Böhmen. Der Historiker Tomáš Hermann erklärt den Stellenwert beider Universitäten.
Die tschechische Universität war ein Ergebnis der Emanzipation der tschechischen Gesellschaft. Sie war eine wissenschaftliche Spitzeninstitution, an der die Spitze der Fachgebiete lange Jahre gewirkt hatten. Die deutsche Universität war in einer etwas anderen Lage. Sie hatte zweifellos den Vorteil, mit der deutschsprachigen Wissenschaft in Kontakt zu stehen. Während aber die tschechische Universität eine wissenschaftliche Spitzeneinrichtung war, bewegte sich die deutsche Universität auf provinziellem Niveau, neben Innsbruck, Graz und anderen. Die deutsche Spitzenuniversität war Wien.
Dem wollte die Deutsche Universität Prag entgegenwirken. Schüler von Ernst Mach, der die Prager Deutsche Universität 1895 verlassen hatte, schlugen Albert Einstein vor. Er sollte einen Lehrstuhl für theoretische Physik gründen und vor allem eine eigene Denkrichtung, eine eigene Schule begründen. Daher war die Berufung Einsteins auch ein großer Erfolg, wie Hermann erklärt.
Es war schon damals klar, dass Einstein ein aufgehender Stern war. Und seine Berufung nach Prag war eine Sensation, ein öffentliches Ereignis. Seine Vorlesungen wurden von deutschen und tschechischen Studenten besucht. Und das passierte damals nicht oft.
Allerdings darf man sich eine solche Vorlesung nicht in Größenordnungen vorstellen, wie sie heute normal sind. Hinzu kam, dass Einstein an der Lehre kein großes Interesse zeigte, Historiker Hermann.
Seine Veranstaltungen wurden höchstwahrscheinlich von allen Studenten besucht, die an der Deutschen Universität Physik studierten. Das waren 36 bis 40 Studenten. Die pädagogischen Ergebnisse waren aber nicht sonderlich groß. Einstein war kein Lehrer, seine Vorlesungen hielt er nicht besonders didaktisch. Er beschäftigte sich mehr mit seinen eigenen Gedanken und improvisierte viel. Die Studenten kamen da oft nicht mit. Die hohe Zahl von Hörern, die sein gefeierter Beginn in Prag anlockte, ging schnell wieder zurück, weil sich Einstein seinen sehr speziellen Problemen widmete. Er liebte es, während der Vorlesung gedanklich zu improvisieren und zu experimentieren.
Professor Bitschak vom Institut für Theoretische Physik bestätigt, dass Einstein kein großes Interesse an der Formung einer eigenen Denkschule hatte.
Er betreute in Prag keinen einzigen Studenten, im Unterschied zu Ernst Mach, der eine ganze Reihe von Studenten betreute. Mach hat der tschechischen Physik einen fantastischen Dienst erwiesen. Strohal, Koláček, das sind Leute, die er hervorgebracht hat.
Nach drei Semestern verließ Einstein Prag im Sommer 1912 wieder. Er folgte einem Ruf an die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Mit dieser Entscheidung enttäuschte er seine Fürsprecher in Prag. Er empfahl jedoch Philipp Frank als Nachfolger. Dieser ebenfalls renommierte und erfolgreiche Physiker blieb bis zu seiner Emigration 1938 an der Prager Deutschen Universität. Einstein blieb der Tschechoslowakei auch nach seinem Weggang treu. An Weihnachten 1937 versuchte er aus den Vereinigten Staaten von Amerika den Menschen in der Tschechoslowakei am Vorabend des Münchner Abkommens Mut zuzusprechen. Und nach dem Krieg wandte er sich 1950 in einem Telegramm an Präsident Gottwald und Premier Sapotocki. Er bat um Gnade für Milada Horáková und die anderen in politischen Prozessen Verurteilten.
Soweit also unser Ausflug in die tschechische Geschichte. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Der gestrige Freitag war in Tschechien ein Feiertag, an dem des böhmischen Predigers und Reformators Jan Hus gedacht wurde. Aus diesem Anlass hat Markéta Kachlíková in der heutigen Lektion des Sprachkurses einen Vokabelfundus speziell zu diesem Thema für Sie zusammengestellt. Mit Markéta am Studio liest Martina Schneibergová. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch unser heutiger Sprachkurs steht im Zeichen des Staatsfeiertages. Jan Hus war nämlich nicht nur ein bedeutender Kirchenreformator, sondern auch ein Reformator der tschechischen Rechtschreibung.
Pravopis.
Die Tschechen verdanken Jan Hus eben das, was für Tschechisch heute so typisch ist, die Häkchen
Háčky
und Striche
Čárky.
Einen Strich schreibt man über einem Vokal
Samohláska,
der lang ausgesprochen wird.
A, E, I, O, U.
Ein Häkchen
Háček
steht wiederum über sogenannten weichen Konsonanten.
Měkká souhláska Ž, Š, Č, Ř, Č, D, T, Ň.
Und außerdem noch über dem weichen E.
Je.
Ein spezifisches Zeichen ist ein kleiner Kreis.
Kroužek,
der über dem langen U mitten im Wort geschrieben wird.
U.
Diese Zeichen heißen diakritische Zeichen.
Diakritická znamenka.
Sie haben die sogenannten
Spřešky
ersetzt, die im Tschechischen früher üblich waren. Die weichen Konsonanten wurden durch eine Zusammenrückung mehrerer Buchstaben zum Ausdruck gebracht, so wie man es bis heute im Deutschen, wie zum Beispiel bei Sch, tut. Eine
Spřeška
wurde im Tschechischen aber behalten, und zwar
Ch.
Geschrieben als C plus H. Die diakritische Rechtschreibung
Diakritický pravopis
wird in der lateinisch geschriebenen Schrift De Orthographia Bohemica Anfang des 15. Jahrhunderts zum ersten Mal vorgeschlagen. Dort stehen Striche über den langen Vokalen und Punkte über den weichen Konsonanten, aus denen sich später die Häkchen entwickelt haben. Diese Schrift wird eben Jan Hus zugeordnet, obwohl seine Autorschaft in der letzten Zeit in Zweifel gestellt wird. Sie wurde allerdings nicht widerlegt, und so gilt Jan Hus weiterhin als Reformator der tschechischen Orthographie. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute, der dem böhmischen Prediger und Reformator Jan Hus gewidmet war. Kommen wir nun aber zu einem zeitgenössischen Thema. Wie schon im vergangenen Jahr hat auch beim diesjährigen Internationalen Filmfestival in Karlsbad ein tschechischer Filmklassiker seine digitale Weltpremiere erlebt. Nach František Vláčil's Film Markéta Lazarová war es diesmal der 45 Jahre alte Spielfilm Hoří má panenko, in der deutschen Version als Der Feuerwehrball bekannt. Gedreht wurde er vom tschecho-amerikanischen Oscar-Regisseur Miloš Forman. Der Streifen soll jetzt den Weg zu einem breiteren Publikum finden, vor allem zu den jüngeren Kinogängern. Diese wissen eher weniger über die sogenannte neue Welle des tschechoslowakischen Films der 1960er Jahre, sowie über das Schicksal von Regisseurin und ihrer Filme während der sogenannten Normalisierung nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968. Die Normalisierung des tschechischen Films ist auch das Thema in der aktuellen Ausgabe unseres Kultursalons. Dazu übergebe ich das Mikrofon an Jitka Mladková.
Vormanns Film »Der Feuerwehrballbar« hierzulande nur wenige Wochen vor dem Einmarsch der Warschauer Paktstaaten im August 1968 zu sehen. Kurz danach wurde der für den Oscar nominierte Streifen bis 1989 in den Tresor gesperrt. Dieses Schicksal ereilte aber auch viele andere Spielfilme aus den 1960er Jahren. Trotz internationaler Erfolge passten sie nicht ins Konzept der Moskau-treuen Machthaber. Diese zogen im Rahmen der sogenannten Normalisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse auch einen Schlussstrich unter die neue Welle im tschechoslowakischen Film. Dies geschah ab Herbst 1969. Viele Filmemacher standen nun vor dem Dilemma. Entweder passen sie sich den neuen Richtlinien der Staatspartei an oder sie verzichten auf die schöpferische Arbeit hierzulande. Dies führte viele von ihnen in die Emigration. Über dieses traurige Kapitel der tschechischen Filmgeschichte hat der 28-jährige Filmhistoriker Stepan Holík ein Buch geschrieben. 2011 ist es im Akademia Verlag erschienen und wurde im Frühjahr dieses Jahres mit dem wichtigsten tschechischen Buchpreis, dem Magnesia Litera, in der Kategorie Entdeckung des Jahres bedacht. Radio Prag hat den Filmhistoriker im März dieses Jahres als Autor des Drehbuchs zum Spielfilm Die brennende Dornhecke vorgestellt, der drei Teile über Herrn Palach, der sich im Januar 1969 aus Protest gegen die einschleichende Normalisierung selbst verbrannt hat, entsteht derzeit unter der Regie der polnischen Regisseurin Agnieszka Holland. Das 500 Seiten umfassende Buch Stepan Holíks mit dem Titel Kinematografie Zapomnění, Kino des Vergessens, entstand allerdings sozusagen auf einem Umweg.
Es ist mir etwas peinlich einzugestehen, dass ich am Anfang gar nicht an ein Buch gedacht habe. Als Student der Filmwissenschaften an der Prager Karls-Universität musste ich im vierten Studienjahr meine Diplomarbeit schreiben. Eines der zur Wahl stehenden Themen war auch die Normalisierung im tschechischen Filmschaffen. Nach ein paar Monaten habe ich bereits wie besessen an diesem Thema gearbeitet. Beim Recherchieren habe ich mich mit den Lebensgeschichten vieler Filmemacher der 1960er Jahre vertraut gemacht. Ich habe verschiedene Linien verfolgt, aus deren Geflecht sich nach und nach ein Bild jener Zeit ergeben hat. Das hat mir viel Spaß gemacht. Es war sehr spannend, die düstere Zeit von damals zu erkunden.
Die Zeit der sogenannten Normalisierung in der früheren CSSR wird allgemein als grau bezeichnet. Die Anfänge liegen im April 1969, als der kommunistische Parteichef Alexander Dubček abgewählt und durch Gustav Husák ersetzt wurde. Der Startschuss zur Normalisierung der Filmproduktion kam nur wenige Monate später. Die Normalisierung bedeutete strengste Zensur, wie in anderen Kulturbereichen auch. Zunächst wurden aber sogenannte unzulässige Kader in der Führung der staatlichen Prager Filmstudios in Barrandov durch Regimetreue ersetzt. Stepan Holík.
Meiner Meinung nach lässt sich die Abberufung leitender Funktionäre des Filmstudios im Herbst 1969 als Startschuss bezeichnen. Allen voran wurde der beliebte Direktor Vlastimil Harnach gefeuert, der sich in den 1960er Jahren ganz besonders um die Entstehung der neuen Welle verdient gemacht hat. Harnachs Posten übernahm Jaroslav Štiastný, ein Niemand von irgendwoher aus Nordböhmen. Der Schriftsteller und Drehbuchautor Jan Procházka, einer der bekanntesten Verfechter des politischen Reformkurses auch im Kulturbereich, verließ freiwillig seinen leitenden Posten in der Filmemachergruppe für Kinder- und Jugendfilme. Er wollte damit das Fortbestehen der Gruppe sichern. Seinen Posten übernahm Otter Hoffmann, der unter anderem die berühmte Filmfigur Pantau erschuf. Wie mir einige seiner noch lebenden Zeitgenossen erzählt haben, war Hoffmann ein Segen für die tschechische Kinderfilmproduktion. Er war selbst ein ausgezeichneter Regisseur und darüber hinaus ein charakterstarker Mann.
Besonders interessant ist die Übergangszeit zwischen 1968 und 1973, denn das Ende der filmerischen Freiheit kam nicht abrupt.
Noch 1972 wurden in Barrandov Filme gedreht, in denen der künstlerische Einfluss der neuen Welle zu spüren war. Zum Beispiel im Film Und Grüße die Schwalben von Jaromil Jeresch oder in Morgiana von Juraj Herz. Erst 1973 entstand kein einziger Film mehr mit Anklängen an die neue Welle. Von da an wurden nur noch Filme gedreht, die dem Konzept der neuen Leitung der Studios entsprachen. Mit dem Jahr 1973 endet meiner Meinung nach der Übergang zur Normalisierung.
Für sein umfassendes Buch hat Hulig in vielen historischen Quellen gestöbert. Seinen Worten nach lassen sich in den Dokumenten viele Hinweise finden, dass die Kader der Normalisierung die neue Welle der 1960er Jahre mit allen Mitteln zum Auslaufen bringen wollten. Um ihr Ziel zu erreichen, versuchten sie auch, viele Filmschaffende durch wirtschaftlichen Druck auf die neue Linie zu bringen. Stepan Hulig.
Im Fall junger Filmemacher wie Jiří Menzel oder Hinek Botschan gab es offenbar diese Absicht. Man wollte junge, energiegeladene und bereits erfolgreiche Regisseure um die 30 für eine Zeit lang von ihrem Metier fernhalten und ihnen später so etwas wie eine helfende Hand reichen. Diese Taktik wurde allerdings nicht bei allen angewandt. Zum Beispiel blieb Karel Kachinja davon verschont. Einige seiner Filme waren sogar stark regimekritisch gewesen, wie Die Nacht der Braut, Die Kutsche nach Wien und natürlich Das Ohr. Diesen letztgenannten Streifen bezeichnete der Chefdramaturg der Barrandov Filmstudios Ludwig Thomann sogar als einen der größten antisozialistischen Filme der Welt. Trotzdem durfte Kachinja weiter drehen. In den 1970er Jahren schuf er 15 Spielfilme. Das ist kaum zu fassen.
Die Regisseure Menzel und Botschan hatten wie andere ihrer Kollegen beträchtliche auch internationale Erfolge. Für den Film Scharf beobachtete Züge gewann Menzel 1966 im Alter von 28 Jahren den Oscar für den besten ausländischen Film. Der gleichaltrige Botschan wurde 1965 wiederum bei den Festivals in Mannheim und in Oberhausen für seinen Spielfilm Niemand wird lachen mit je einem Preis ausgezeichnet. An das bittere Schicksal des Prager Frühlings 68 erinnerte Botschan in seinem Film Die Ehre und der Ruhm. Es ist die tragikomische Lebensgeschichte eines einfachen Bauern aus dem 30-jährigen Krieg. Für diesen Streifen erhielt er 1968 den Passinetti-Preis der Filmfestspiele von Venedig. Laut Hulig wurde sogar eine bizarre Strategie im Umgang mit den kritischen Filmemachern erwogen.
Einige der Zeitzeugen haben mir gesagt, die Genossen hätten 1969 auch über die Möglichkeit nachgedacht, die gesamte Filmproduktion in der Tschechoslowakei für mehrere Jahre zu stoppen. Für die angestrebten normalisierten Verhältnisse sollten inzwischen neue Filmemacher ausgebildet bzw. die Anpassungsfähigen umerzogen werden. Letztlich hat man sich für eine andere Variante entschieden.
An anpassungsfähigen Regisseuren fehlte es nicht, aber auch nicht an solchen, die jegliche Kompromisse ablehnten und lieber in die Emigration gingen, wie Miloš Forman, Vojtěch Jasný oder Jan Passer. Einige Filmemacher hatten indes gar keine Wahl. Für ihre künstlerisch wertvollen, jedoch regimekritischen Werke aus den 60ern sowie für ihr Engagement im Filmemacherverband wurden sie kurzerhand mit einem Berufsverbot bestraft. Dazu gehörten Ladislav Helge, Pavel Juráček und Jan Prochowska. Einer der Wendehälse war hingegen der renommierte Regisseur Karel Steckli. 1946 wurde sein Film Sirena als einziger in der Geschichte der tschechoslowakischen Kinematografie mit der höchsten Auszeichnung des Filmfestivals von Venedig mit dem Goldenen Löwen gekürt. Der Grund für seine Kehrtwende dürfte sehr simpel gewesen sein, sagt Hulig.
Steckli hat in den 1960er Jahren nur einen einzigen abendfüllenden Film gedreht. Mit dem Drive der erwähnten jungen und hochtalentierten Filmemacher konnte er nicht mithalten. Seine früheren Streifen gehörten inzwischen der Vergangenheit an. Als aber die jungen Männer und Frauen der Filmbranche vom Regime ins Abseits gestellt wurden, sah Steckli offensichtlich seine Chance. Er drehte zum Beispiel auch kritische Filme über den Prager Frühling 1968. 1960. Das war damals der einfachste Weg für den Wiedereinstieg.
Stepan Hulík hat nicht nur in Archiven recherchiert, sondern auch mit Zeitzeugen gesprochen. Einige der Gespräche hat er in seinem Buch niedergeschrieben, darunter auch das Gespräch mit dem ranghöchsten Normalisierungskader der Filmbranche, Jerzy Pursch, der 20 Jahre lang Generaldirektor des Staatsunternehmens Tschechoslowakischer Film war. In der Hierarchie der leitenden Funktionäre des tschechoslowakischen Films kam es laut Hulík jedoch viel mehr auf die Seilschaften als auf den offiziellen Rang der jeweiligen Person an. In dieser Hinsicht scheint der bereits erwähnte Ludwig Thomann, Chefdramaturg des Barrandov Filmstudios, am besten dran gewesen zu sein. Thomann war in den 1950er Jahren Korrespondent der tschechischen Zeitschrift Svět socialismu, die Welt des Sozialismus, in Moskau. Dort soll er bei gemeinsamen Ausflügen in Moskau Kneipen freundschaftliche Beziehungen zum späteren sowjetischen Parteichef Leonid Brezhnev geknüpft haben. Nicht Jerzy Pursch, der in Anführungsstrichen nur Kontakte zum Kulturattaché der sowjetischen Botschaft in Prag pflegte, noch der Direktor des Barrandov Filmstudios Miroslav Fabera, sondern Ludwig Thomann war der wahre Herrscher. Er entschied, ob ein Film entstand oder nicht. Das zog sich von der Billigung des Drehbuchs über die Rollenbesetzung bis zum Absegnen der Endversion. Stepan Hulík.
Thomann war 1969 bis 1982 im Filmstudio Barrandov tätig. Er behauptete von sich, ein eiserner Besen zu sein, der die Barrandov-Studios säubere. Die politischen Normalisatoren erwarteten übrigens von Thomann, dass er die dramaturgischen Pläne mit fester Hand beaufsichtigte, um keine Wiederholung der 1960er Jahre zuzulassen. Während Thomanns Amtszeit gab es allerdings viele Versuche, ihn loszuwerden, doch jedes Mal ohne Erfolg. Als Brezhnev 1982 starb, wurde kurz danach aber Thomann abberufen.
Erst 1989 konnte sich der tschechoslowakische Film wieder von seinen Fesseln befreien.
Und das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 7. Juli 2012. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.